Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du Podcast-Beiträge von der Viszeralmedizin 2025 in Leipzig, die in Kooperation mit der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie produziert wurden und von Dr. Johanna Strothmann moderiert wurden.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Klinisch Relevant, wieder von der Viszeralmedizin in Leipzig 2025. Und ich habe neben mir den Ugo, der uns heute über die Herausforderungen und Möglichkeiten von ausländischen Ärzten in Deutschland erzählen wird. Ugo, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Ugo Ragamaliew und arbeite als Facharzt für die Viszeralchirurgie in München, in Großhadern.
Es ist ja unser Thema heute. Du bist ja nicht ganz gebürtig aus Deutschland. Wie bist du hergekommen?
Ja, sehr gute Frage. Auch wenn man es bei mir nicht merkt, ich komme tatsächlich nicht aus Deutschland, sondern aus Aserbaidschan. Und ich kam 2014 nach Deutschland und habe so 2 Jahre experimentelle Forschung gemacht, beziehungsweise meine Promotion. Und nach dieser wissenschaftlichen Karriere habe ich angefangen, als Arzt zu arbeiten und wollte natürlich meine wissenschaftliche Tätigkeit fortführen. Und deshalb habe ich in einer Uniklinik dann weitergearbeitet. Genau.
Also du bist quasi über die Wissenschaft an die medizinische Karriere gekommen.
Das ist richtig, genau. Und das ist eine von wenigen Möglichkeiten, die man als ausländischer Arzt quasi dann in die klinische Tätigkeit kommt.
Hattest du dann ein Promotionsstipendium oder wie hast du das organisiert bekommen?
Das ist natürlich auch, es gab damals tatsächlich eine Doktorandenstelle, für die ich mich beworben habe, und da gab es ein kleines Stipendium, aber wie wir alle wissen, als Student darf man ja auch als Nebenjob was machen, und damals habe ich auch im OP gearbeitet, im Uniklinikum Mannheim. In der Chirurgie und so, genau, also hat sich das Ganze ergeben.
Und wie bist du auf Deutschland gekommen?
Das ist auch eine gute und sehr schwierige Frage. Es gibt natürlich viele, Faktoren, die Entscheidung beeinflusst haben. Zum Beispiel zuerst natürlich die Wissenschaft. Ich wollte unbedingt wissenschaftlich tätig werden, und in Deutschland kann man das sehr gut machen. Die Arbeitsbedingungen sind zwar jetzt teilweise ein bisschen schwierig, weil man klinisch auch viel arbeiten müsste, aber man schafft es irgendwie. Und genau, und wir wissen ja, in Deutschland kann man sehr gut wissenschaftliche Tätigkeit ausüben. Es gibt viele Möglichkeiten, auch Forschungsmöglichkeiten, dass man im Rahmen eines Stipendiums im Ausland oder in den USA Forschung macht oder kooperiert mit internationalen Experten oder freigestellt wird für ein Jahr oder längere Zeit. Genau.
Okay, also du jetzt als Experte. Ich bin ausländischer Arzt und überlege mir, ich würde gerne in Deutschland tätig werden, weil ich mich in das wunderbare regnerische Wetter verliebt habe. Was für Schritte müssen durchlaufen werden?
Das ist sehr komplex, ehrlicherweise. Als ich damals angefangen habe, war das etwas einfacher. Wir mussten nur noch ein Deutschzertifikat vorlegen, und dann durften wir mit dem Zertifikat die Berufserlaubnis beantragen. Und dann konnte man schon anfangen, als Arzt zu arbeiten. Jetzt mittlerweile ist es so, dass man ein Deutschzertifikat im Niveau von C1 braucht. Sobald man das hat, kann man eine sogenannte Fachsprachenprüfung ablegen. Das ist natürlich auch nicht das Letzte. Sobald man das hat, dann kann man, wie wir es in der deutschen Bürokratie kennen, dann eine Berufserlaubnis beantragen. Mit der Berufserlaubnis kann man das sogenannte Anerkennungsverfahren beginnen bzw. beantragen, und das dauert in der Regel so 18 Monate. Und dann im Anschluss daran kann man die Gleichwertigkeitsprüfung ablegen. Sobald man das Ganze hinter sich hat, dann hat man eine, also die deutsche Approbation und somit kann man als Arzt in Deutschland arbeiten. Also wissen wir, was das zählt dann auch für die Facharztausbildung.
Okay, das stelle ich mir jetzt schon sehr, sehr kompliziert als Deutscher vor mit den ganzen Formularen. Mhm. Gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten? Weil deutscher Behördendschungel ist jetzt, wie gesagt, auch schon für die Muttersprachler ja nicht das Allereinfachste. Das ist,
darunter haben wir alle gelitten als ausländische Ärzte, leiden immer noch teilweise. Es ist aber so, es gibt jetzt so konkrete staatlich unterstützte Programme kenne ich tatsächlich nicht, aber heutzutage gibt es sehr viele Gruppen auf Social Medien, wo man halt dann die Erfahrung von den anderen profitiert. Das gibt es und es gibt auch, das ist mein Eindruck als ausländischer Arzt, also als aserbaidschanischer Arzt, es gibt irgendwie Communities unter ausländischen Ärzten, also für aserbaidschanische Ärzte, russische, ukrainische, türkische und da wechselt man natürlich vieles ab.
Okay. Und wenn du jetzt mal an dich zurückdenkst, von Fachsprachenprüfung bis Approbation, wie lange hat das gedauert bei dir?
Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass es damals eine Fachsprachenprüfung nicht gab, sondern ich konnte gleich mit dem B2-Zertifikat schon die Berufserlaubnis beantragen, aber von Berufserlaubnis bis zur deutschen Approbation hat 2 Jahre gedauert. 2 Jahre und in dieser Zeit habe ich als Arzt gearbeitet. Allerdings wird diese Zeit nicht als Weiterbildung bzw. Facharztausbildung anerkannt. Das ist natürlich sehr schade, aber so sind die Gesetze leider aktuell.
Okay, und dann konntest du nach den 2 Jahren dann anfangen in der Facharztweiterbildung Viszeralmedizin.
So ist es, genau. Ja. Danach habe ich an der LMU angefangen und seit 7 Jahren bin ich dort als Arzt tätig.
Du hast dich ja auch so ein bisschen mit der Statistik beschäftigt. Wie viele ausländische Ärzte und Ärztinnen sind eigentlich in Deutschland tätig?
Ah, das ist, du willst mir nicht glauben, wie viele ausländische Ärzte und Ärzte gibt.
Erzähl.
Also grundsätzlich gibt es ja so 430.000 Ärzte in Deutschland, die als Arzt tätig sind, alle zusammen. Und 68.000 davon sind ausländische Ärzte und Ärzte. 70.000 ungefähr, also knapp. Und das ist eine sehr große Zahl und das macht 15% aller Ärzte aus in Deutschland.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge und also praktisch sollten wir bei diesem Kongress zum Beispiel viele ausländische Ärzte sehen. Also jeder 7. Arzt sollte eigentlich aus dem Ausland kommen bzw. eine ausländische Berufsqualifikation haben. Das sehen wir aber leider nicht natürlich. Wir müssen auch sagen, dass die sehr unterpräsentiert sind, die ausländischen Ärzte.
Also wo arbeiten denn dann diese Ärzte typischerweise? Mehr in der ambulanten Versorgung, mehr im Krankenhaus?
Sowohl als auch. Die Frage, die sich stellt natürlich, brauchen wir überhaupt diese ausländischen Ärzte? Offensichtlich schon, weil wir ja in Deutschland Fachkräftemangel haben. Vor allem Ärztemangel.
Absolut.
Und wie kann man dieses Problem lösen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mehr Studienplätze zum Beispiel. Allerdings muss man auch sagen, dass ein Studienplatz kostet 200.000 bis 250.000 Euro in Humanmedizin.
Wir sind der teuerste Studienplatz.
Genau. Also 200.000 für einen Mediziner und 6 Jahre und Infrastruktur. Das ist natürlich schwierig. Und zweite Alternative ist die sogenannte Landarztquote, dass man dadurch vielleicht mehr Ärzte gewinnt und die in der Peripherie arbeiten. Aber das muss man auch sagen, das ist nur für 10 Jahre gedacht. Also das heißt, nach 10 Jahren dürfen diese Ärzte wieder das Land verlassen. Und dann erscheinen die ausländische Ärzte eine sehr attraktive Alternative, weil man braucht diese 200.000 Euro nicht zu investieren. Man braucht diese 6 Jahre nicht und man hat plötzlich 5.000 Ärzte pro Jahr, die als Arzt arbeiten können.
Okay. Du bist ja an der Uniklinik tätig.
Ja.
Wie hoch würdest du den Anteil von ausländischen Ärzten an der Uniklinik schätzen?
Leider sehr gering. In unserer Klinik ist es so, dass es in letzter Zeit zugenommen hat, muss man schon sagen. Aber grundsätzlich in den Unikliniken ist die Konkurrenz sehr hoch. Das wissen wir alle. Das ist genauso. Ich arbeite in München. In München ist es auch für die Einheimische, die in Deutschland studieren, ist schwierig, eine gute Stelle zu finden. Da natürlich gibt es wenig Möglichkeiten für ausländische Ärzte. Und daher, es gibt jetzt leider keine Statistik dazu, dass ich sagen kann, wie viele, so viele Ärzte sind in den Unikliniken tätig. Aber wir kennen das vom Alltag, von Kongressen und von den Publikationen, dass ausländische Ärzte wissenschaftlich jetzt leider nicht so aktiv sind. Es gibt natürlich Gründe dafür. Das heißt nicht, dass sie das nicht können. Dass der Grund dafür ist, dass sie erstmal die Infrastruktur nicht kennen. Sie wissen nicht, wie man hier eine Doktorarbeit beginnen kann, wie man hier wissenschaftlich tätig werden kann. Muss man immer im Labor arbeiten dafür oder geht es auch Statistik, gibt es auch retrospektive Studien, klinische Studien? Das ist leider, wie gesagt, nicht bekannt, nicht bewusst an den ausländischen Ärzten.
Was siehst du als Hauptschwierigkeiten für ausländisch tätige Ärzte in Deutschland? Was sind so die Hauptherausforderungen, die du formulieren würdest?
Ja, aber das gilt auch für Einheimische, die deutsche Bürokratie. Die deutsche Bürokratie ist so komplex, vor allem für ausländische Ärzte. Das ist in Aserbaidschan, wo ich jetzt studiert habe, ist die Bürokratie nicht so stark wie in Deutschland. Und ich glaube, es gilt auch für die Türkei, Griechenland etc. Und das ist halt schwierig. Und vor allem, wenn man diese Infrastruktur nicht kennt, dann macht es noch komplexer für uns. Und ich glaube, das ist die größte Hürde vor den ausländischen Ärzten. Und noch weitere Schwierigkeiten, natürlich Sprachbarriere. Als ich angefangen habe, als junger Arzt zu arbeiten, ich habe in Bayern angefangen. Und das mit bayerischen Patienten und Patienten zu sprechen und sie zu anästhesieren, war extrem schwierig. Also, weil sie halt jetzt nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen und dann bayerisch oder fränkisch reden oder sächsisch.
Durchaus eine Herausforderung auch für den deutschen Muttersprachler.
Genau, das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber die man halt dann überwinden muss, wenn man arbeitet.
Würdest du sagen, dass du hast ja damals mit einem B2-Zertifikat hier angefangen. Ja. Würdest du sagen, dass dir ein C1 oder C2 weitergeholfen hätte?
Auf jeden Fall. C2 wäre, glaube ich, zu viel und zu aufwendig. Aber C1 würde bestimmt sehr viel helfen, um im klinischen Alltag gut voranzukommen. Man muss aber auch sagen, dass auch mit C1 ist es schwierig, im klinischen Alltag da gut zurechtzukommen mit Patienten, die im Dialekt sprechen oder auch mit Pflegekräften oder mit Kollegen. Also das ist, es würde bestimmt mir viel helfen oder hätte viel geholfen, aber man muss auch sagen, dann würde man halt auch sehr viel Zeit verlieren. Da braucht man wahrscheinlich noch weitere fünf Monate. Und die Frage ist, wenn wir diese Ärztemangel haben, brauchen wir das noch? Das ist natürlich, aber klar, C1 sicherlich ist eine gute Voraussetzung.
Mit wem war es am schwierigsten zu unterhalten? Patienten, Pfleger oder ärztliche Kollegen?
Also mit ärztlichen Kollegen kam ich schon zurecht am Anfang, weil die ja das gesehen haben, dass ich halt dann nicht so exzellent durchgesprochen habe und sie haben versucht, mit mir im Hochdeutsch zu sprechen. Ich glaube, das ist auch in anderen Kliniken so, das würden andere ausländische Ärzte auch bestätigen. Mit Pflege war das auch soweit okay, mit der Zeit natürlich. Am schwierigsten war das natürlich mit den Patienten. Ja. Und das ist halt das Problem, weil man eine Einheimische braucht für eine Anamnese vielleicht 10, 15 Minuten, aber ein ausländischer Arzt braucht am Anfang vielleicht ein bisschen länger. Und noch schwieriger sind die Arztbriefe. Die waren meine Albträume, die zu schreiben. Es ist, wenn meine anderen Kollegen die Arztbriefe 17, 16, 17 Uhr schon alles fertig geschrieben haben, ich musste, das passierte jedem aus den Staaten, ich musste bis 18, 19 Uhr dort sitzen und dann diesen Brief. Und damals gab es kein ChatGPT, keine künstliche Intelligenz, die man so schlau umsetzen konnte. Ne? Und das war natürlich damals schwierig. Jetzt ist mir sicher, dass mit künstlicher Intelligenz es ein bisschen einfacher ist. Ja.
Okay. Du bist sehr, sehr forschungsaffin und machst da ja auch unheimlich viel. Und was würdest du ausländischen Ärzten hinsichtlich Forschung in Deutschland mitgeben?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Also der Punkt ist, dass ausländische Ärzte sich mit der Infrastruktur nicht auskennen. Und das sehr schwierig empfinden oder sich sehr schwierig vorstellen. Ich habe Gerüchte gehört, dass das Doktorarbeit, also Promotion in Deutschland 5 bis 7 Jahre dauern kann. Also Doktor mit. Kann natürlich sein, das ist klar, aber in der Regel kriegt man das schon innerhalb eines Jahres hin oder 2 Jahre braucht man das maximal. Das ist, ich glaube, dass das, man muss im Klaren sein, dass für die Wissenschaft, für die Promotion, für Doktor mit, man nicht so viel Aufwand braucht. Man muss nicht unbedingt jeden Tag im Labor arbeiten. Man kann auch statistische Forschung machen. Das kann man auch am Wochenende hobbymäßig machen oder während der Arbeit. Und das ist kein großer Aufwand. Und innerhalb eines Jahres, wie gesagt, wenn man motiviert ist oder ein bisschen länger, das vor allem mit diesen heutigen Möglichkeiten, wie gesagt, mit künstlicher Intelligenz etc., da kann man die Forschung kann man sehr gut voranbringen, sagen wir so.
Also wäre deine Antwort, traut euch, es ist nicht so schlimm wie gedacht und sprecht die Leute an.
Sehr gut, genau, das ist sehr gut zusammengefasst, das wäre die...
Meine Studenten fragen mich ja immer gerne, warum soll ich denn promovieren? Was will ich denn mit diesen 5 Buchstaben und 2 Punkten? Hast du da eine Antwort gerade so im Hinblick auf ausländische Ärzte?
Ja, das ist eine Frage, die man ehrlich antworten muss. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache Forschung, ich mache seit Jahren Forschung und werde diesen Monat die Habilitation einreichen. Und
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und ich möchte natürlich die Forschung vorantreiben. Aber es gibt auch Leute, viele Leute, die nur diesen Doktortitel haben möchten. Ich glaube, das muss man ganz ehrlich akzeptieren und sagen, ja, vor allem als ausländischer Arzt ist es nicht verkehrt, wenn man vor Abdullah Agamaliyev auch einen Doktor Med hat. Also das habe ich bei mir jetzt nicht so oft gespürt, aber weil ich halt gleich dann am Anfang dann auch Doktor Med hatte. Aber ich bin mir sicher, dass es bei Patienten und auch vielleicht bei Kollegen gut ankommt. Aber es gibt Menschen, die nur Doktor Med haben. Die wollen nicht unbedingt Professur haben. Die wollen nicht unbedingt eine Ordinalstelle in Zukunft besitzen. Nur Doktor Med. Klar, das, wenn man das möchte, gerne anstreben.
Also lohnt sich. Gibt es noch Dinge, die du gerne ausländischen Ärzten auf den Weg mitgeben würdest, so als abschließendes Fazit?
Okay. Also ausländische Ärzte sind sehr wichtig in unserem System. Das muss man wissen als ausländischer Arzt. Und wir sind hier im klinischen Alltag, für die klinische Tätigkeit sind ausländische Ärzte sehr gefragt. Aber man sollte nicht vergessen, dass es gibt sehr viele talentierte Ärzte, die hierher gekommen sind und die sich auch wissenschaftlich entwickeln sollten. Das wäre mein Abschluss bzw. dann meine Message.
Ganz, ganz vielen lieben Dank. Hallo alle zusammen. Wir senden heute wieder von der Viszeralmedizin 2025 in Leipzig und dürfen wieder von der CAJC viszeralmedizinische, viszeralchirurgische Themen vorstellen. Neben mir sitzt die Dolores, die uns heute das spannende Thema der Robotik mitgebracht hat. Dolores, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich erstmal total, hier zu sein heute. Mein Name ist Dolores Kraus. Ich bin Ärztin in Weiterbildung, jetzt im 6. Jahr an der Uniklinik Köln, arbeite dort in der Viszeralchirurgie und beschäftige mich jetzt schon seit sehr langer Zeit mit der Robotik in der Chirurgie.
So, Robotik, was ist das denn? Ein Roboter?
Ja, robotische Systeme. Also wir verwenden Wir Chirurginnen und Chirurgen verwenden sehr gerne mittlerweile robotische Systeme bei uns im OP-Saal. Und es handelt sich um sogenannte Master-Slave-Systeme. Das heißt, wir Chirurginnen und Chirurgen steuern ein technisches Gerät, was sozusagen zu 100% das tut, was wir ihm sagen und noch gar nicht autonom handelt. Viele von euch haben bestimmt vielleicht in letzter Zeit jetzt gelesen in der Zeitung, dass schon die erste autonome robotische Operation am Schwein durchgeführt wurde. Das ist aber noch, glaube ich, in der klinischen Anwendung eher Science Fiction, sondern wir benutzen eigentlich nur Systeme, die wir wirklich zu 100% steuern können. Und wir haben zum Beispiel in Köln einen Roboter, der 4 Arme hat. Also ein Arm hält die Kamera, die uns sozusagen zeigt, was im Inneren des Menschen ist. Und mit den anderen 3 Armen kann der Chirurg oder die Chirurgin an der Konsole die Operation durchführen. Meistens ist es dann so, dass einer dieser Arme etwas hält und man mit den anderen 2 Armen arbeiten kann, zum Beispiel etwas durchschneiden kann oder etwas koagulieren kann, präparieren kann und die Operation durchführen kann. Und dann gibt es noch am OP-Tisch meistens einen Assistenten, der sozusagen auch noch Dinge von außen einbringen kann, zum Beispiel eine Kompresse, wenn es blutet, oder mal einen Clip setzen kann oder so ein bisschen unterstützen kann, wenn Hilfe von außen notwendig ist, und natürlich auch schaut, dass es dem Patienten gut geht und der Roboter keinen Schaden hinzufügt.
Was sind so die klassischen viszeralchirurgischen Operationen, die mit dem Roboter bei euch durchgeführt werden?
Also man muss sagen, mittlerweile kann man eigentlich fast jede Operation mit dem Roboter durchführen. Die Frage ist aber natürlich, was davon sinnvoll ist. Als wir den Roboter ganz neu haben, haben wir angefangen mit so kleinen Operationen wie, wir haben mal einen Blinddarm operiert oder eine Gallenblase oder eine Hernie mit dem Roboter. Also kleine Operationen, die man auch sehr gut laparoskopisch machen kann. Und mittlerweile haben wir aber festgestellt, dass natürlich die großen, komplexen Operationen die sind, die von allem von dem Roboter profitieren. Das heißt, mittlerweile benutzen wir den Roboter vor allem für die große onkologische Chirurgie, also Patienten mit Rektumkarzinom, die eine Rektumresektion brauchen, Esophagusresektionen, Leberresektionen, aber auch Pankreasresektionen machen wir sehr, sehr gerne mit dem Roboter, weil man da auch dann vor allem den Vorteil der Robotik sehen kann, und deswegen wenden wir den da an.
Super. Und was sind diese Vorteile für die Vorteile der Robotik? So vielleicht erstmal auf die Patienten bezogen. Was hat ein Patient davon, dass ich robotisch operiert worden bin?
Ja, also der Patient hat natürlich zum einen davon, dass man nur ganz kleine Schnitte macht beim Roboter. Das ist ja vergleichbar mit der Laparoskopie. Das heißt, mein Schnitt für den Roboter Trocar ist dann im Grunde nur so ungefähr 1 Zentimeter groß. Im Vergleich, wenn ich jetzt offen operiere, habe ich ja einen langen Schnitt, der 20, 30 Zentimeter lang ist. Zeitgleich ist es auch so, dass der Roboter natürlich uns ermöglicht, sehr fein und dezidiert zu operieren, wenig Flurschaden zu machen, und dadurch, dass man dann fein operiert und eben diese kleinen Schnitte hat, werden die Patienten einfach viel schneller fit. Ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte von dem Patienten, der nach einer robotischen Hemikolektomie, nachdem ich ihn gefragt habe, ich hatte ihn vor der Operation gefragt, wie viele Etagen Treppen steigen er kann. Und nach der Operation stand er vor mir und hat gesagt, ja, Frau Dr. Kraus, ich habe es gerade ausprobiert, 18 Etagen kann ich Treppen steigen. Also die Patienten sind extrem schnell wieder fit, sind schneller aus dem Krankenhaus wieder raus. Kosmetisch ist das natürlich auch ganz angenehm, wenn man keinen großen Schnitt hat. Die Patienten brauchen weniger Schmerzmittel. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel solche Komplikationen wie Pneumonien, die natürlich damit einhergehen, dass der Patient lange im Bett liegt, einfach nach der Robotik deutlich weniger auftreten. Die Heilung ist deutlich besser, weil ich feiner operiere. Und wir haben auch erste Daten, dass das Überleben von dem Patienten besser ist, weil man einfach feiner und dezidierter operieren kann. Man kann mehr Lymphknoten entfernen, man kann die Operation sauberer durchführen. Und das führt eben dazu, dass die Patienten onkologisch ein besseres Outcome haben, länger überleben, längeres Disease-Free Survival haben und damit natürlich neben der schnelleren Erholung aber auch sozusagen ein onkologisch besseres Outcome haben.
Verglichen mit der Laparoskopie oder der klassischen Laparotomie?
Ja, das ist in der Studienlage noch etwas heterogen. Also im Vergleich zur offenen Chirurgie konnten wir natürlich schon zeigen, dass die Robotik besser ist. Ob wir jemals zeigen werden, dass wir besser sind als die Laparoskopie, weiß ich gar nicht, denn wir sind natürlich auch sehr, sehr gute Laparoskopeure mittlerweile über die Jahrzehnte geworden. Und ich denke aber nicht, dass das der Anspruch sein wird, sondern die Robotik wird natürlich die Laparoskopie am Ende ja so ein bisschen ersetzen und ergänzen. Und besser als die offene Chirurgie sind wir, also da sehen wir vor allem die Vorteile.
Und wo siehst du den Hauptvorteil für den Chirurgen oder die Chirurgin?
Ja, das ist ganz spannend, denn der Chirurg oder die Chirurgin sitzt bei der Robotik ja vor allem. Das ist, wenn man sich jetzt überlegt, dass eine Esophagektomie oder auch eine komplexe Rektumoperation einfach mal gut und gerne 5-6 Stunden dauern kann, ist es natürlich am Ende des Tages wirklich ein Gamechanger, wenn man sitzen kann. Man kann die Konsolen zum Teil jetzt je nach Hersteller auch stehend bedienen, sitzend bedienen. Die sind ergonomisch so konzipiert, dass sie die Körperhaltung einfach deutlich verbessern. Und man geht einfach abends nach Hause und hat deutlich weniger Schmerzen in den Schultern, Rückenschmerzen. Man ist einfach deutlich weniger müde als nach einer Operation, wo man 6 Stunden am Tisch stand. Und das, wenn man das jetzt auf jeden Tag rechnet, dann ist das natürlich schon so, dass wir uns erhoffen, durch die Robotik sowas wie Bandscheibenvorfälle, aber auch andere muskuloskeletale Erkrankungen einfach deutlich zu reduzieren und auch einfach uns Chirurginnen zu ermöglichen, einfach deutlich länger und sicherer zu arbeiten und unseren Arbeitsplatz auch einfach sicher zu gestalten.
Es hat sicherlich dann auch Vorteile für die Patienten, wenn der Chirurg nicht schmerzgebückt dastehen muss, weil der Tisch mal wieder nicht auf seiner oder ihrer Höhe ist.
Genau, und das ist natürlich vor allem für ganz große, ganz kleine Chirurgen natürlich dann einfach auch deutlich angenehmer, mit dem Roboter zu operieren. Und natürlich, für uns ist es auch so, wir sehen die Sachen einfach ein bisschen besser. Wir können feiner präparieren. Als Linkshänder bin ich großer Fan von den Robotern, einfach weil die meisten OP-Instrumente nicht auf Linkshänder ausgerichtet sind. Dementsprechend, wenn ich mit dem Roboter operiere, ist es egal, ob ich Links- oder Rechtshänder bin, denn die Instrumente drehen sich und sind flexibel. Und da habe ich dann nicht mehr das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das ein oder andere Instrument halten soll, weil ich einfach vom Winkel als Linkshänder nicht hinkomme. Von daher viele Vorteile in alle Richtungen.
Auf alle Fälle. Und wie bist du in die robotische Chirurgie gekommen?
Ja, so ein bisschen durch Zufall. Also ich habe damals im Medizinstudium eine Doktorarbeit angefangen und dann haben wir den ersten Roboter bekommen. Und dann hieß es, willst du nicht die Datenbank machen? Und so bin ich da reingekommen und befasse mich jetzt seitdem mit dem Roboter. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, was ich mittlerweile auch sehr schnell sehr groß geworden ist und auch stetig weiterentwickelt, sodass es auch nie langweilig wird.
Welche Wünsche oder an die robotische Chirurgie hast du oder wie sieht für dich die Zukunft der robotischen Chirurgie aus?
Also ich erhoffe mir natürlich, dass wir die Robotik jetzt auch sicher flächendeckend einführen können und dass wir das schaffen. Und ich denke, da hat unsere Fachgesellschaft auch schon eine ganz gute Initiative, die Robotik auch in der Ausbildung einzusetzen, weil Ausbildung an der Robotik ja nochmal ein ganz anderes Feld ist. Und da müssen wir einfach Standards entwickeln, wie bei allen Dingen, glaube ich, die neu in der Medizin eingeführt werden. Ich hoffe, dass wir weiter offen bleiben, um neue Roboter, die auf dem Markt erscheinen, auszuprobieren. Wir konnten die es jetzt auf dem Markt gibt, schon sicher einführen. Wir konnten beweisen, dass die keinen Schaden hinzufügen und dass die in den meisten Fällen auch sogar dem Patienten und uns viel nutzen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt in Zukunft schaffen, das alles in unsere Kliniklandschaft einzubauen und auch schaffen, zeitgleich uns zu ermöglichen, diese neue Technologie anzuwenden. Und was natürlich mit der Robotik auch einhergeht, ist die künstliche Intelligenz. Es gibt jetzt immer wieder neue Systeme, die auf den Markt kommen, die Robotik mit künstlicher Intelligenz kombinieren. Zum Beispiel gibt es Systeme, wo man beim Operieren einen Pin droppen kann und dann später sagen kann, ich möchte zurück zu meiner Markierung und dann schwenkt das System zu der Markierung, oder ich kann Markierungen setzen und die Distanz dazwischen messen, was natürlich für uns auch sehr, sehr interessant ist, wenn wir plötzlich in der OP solche Tools haben, die wir vorher nicht hatten. Wir können aber auch Systeme benutzen, um zum Beispiel die Überleitungszeiten von einem Patienten zur nächsten Operation zu verkürzen oder auch generell einfach. Zum Beispiel ist es vorstellbar, dass in 5 oder 10 Jahren das robotische System einen warnt und sagt, halt stopp, bist du sicher, dass du in dieser Richtung präparieren willst? Es könnte sein, dass dort ein großes Blutgefäß ist. Pass auf, schau, dass du da sehr vorsichtig präparierst. Und das ist natürlich dann, wie in anderen technischen Bereichen auch, natürlich wäre das ein absoluter Gamechanger, wenn wir so eine Art Sicherheitssystem fürs Operieren bekommen, was wir bis jetzt nie, sowas gab es bis jetzt nicht. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir in den nächsten Jahren das schaffen, sowas sicher, aber eben auch für uns gut einzuführen und für die Patienten vor allem sicher.
Siehst du die Gefahr, dass bald Robodoc operiert und kein Chirurg mehr sitzt, sondern das alles nur auf der Computer macht?
Vielleicht ist das irgendwann so. Ich glaube aber nicht, dass wir das noch miterleben werden. Ich glaube, viele haben jetzt auch mitbekommen, dass es ja viel Diskussion immer wieder gab mit diesen selbstfahrenden Taxis, die dann Unfälle verursacht haben. Und ich glaube, so ist es eben auch in der Robotik. Wir haben gar nicht geklärt bislang, wer haftet denn eigentlich, wenn was schief geht? Was passiert, wenn der Roboter nicht das tut, was er soll? Wir reden ja über Menschen und da kommen dann Menschen zu Schaden. Und ich glaube, solange diese Haftungsfrage nicht geklärt ist, wird das autonome Operieren auch noch wirklich weit, weit weg sein für uns. Und ich denke, dass wir jetzt erstmal viele, viele andere technische Sachen haben, die wir irgendwie in die Praxis bringen müssen. Sicher, das autonome Operieren, das funktioniert zwar, aber ich denke, weder wir Chirurginnen und Chirurgen noch der Patient sind da im Moment so überzeugt von, dass wir das in unserer Praxis in der Klinik selbst anwenden wollen. Und ich denke, von daher ist es noch weit, weit weg in der Zukunft.
Unsere Zukunft ist noch gesichert, möchtest du sagen?
Ich hoffe.
Hast du ein abschließendes Fazit? Was muss man über robotische Chirurgie mitnehmen? Was liegt dir am Herzen? Was möchtest du noch unseren Hörern auf den Weg geben?
Ich glaube, die robotische Chirurgie ist ein Verfahren, was mittlerweile so etabliert ist in den Kliniken, dass es sicher anwendbar ist. Und ich glaube, das kann man seinen Patienten auch guten Gewissens sagen, dass das etwas ist, was wir jetzt nicht seit gestern tun, sondern wirklich seit 10, 15 Jahren in der Praxis anwenden. Und was wir gut beherrschen, was gut funktioniert, was wenig bis gar keine Störungen oder technische Fehler macht und was wirklich aber einen Nutzen bringt, nicht nur für uns als Chirurginnen und Chirurgen, sondern auch für den Patienten und für nachfolgende Patienten, wenn ich einfach nicht müde sozusagen bin und den nächsten Patienten dann ausgeruht operieren kann. Und so denke ich, hat die Robotik einfach ihren Stellenwert in der Viszeralchirurgie erreicht und ist dort gut etabliert. Und ich glaube, man kann Patienten guten Gewissens die Angst nehmen, der Roboter operiert alleine, denn der Roboter tut gar nichts, ohne dass ich ihm das nicht sage. Und von daher kann man das guten Gewissens, denke ich, an ausgewählten Zentren empfehlen.
Vielen Dank, das sind doch schöne abschließende Worte.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, Bis zum nächsten Mal. Ciao.